Und darum ist er auch der Mittler des neuen Bundes, damit durch seinen Tod, der geschehen ist zur Erlösung von den Übertretungen unter dem ersten Bund, die Berufenen das verheißene ewige Erbe empfangen. Nun aber, am Ende der Welt, ist er ein für allemal erschienen, durch sein eigenes Opfer die Sünde aufzuheben. Und wie den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht, so ist auch Christus einmal geopfert worden, die Sünden vieler wegzunehmen. Zum zweiten Mal wird er nicht der Sünde wegen erscheinen, sondern denen, die auf ihn warten, zum Heil. Liebe Gemeinde, diese Bilder, die wir vorhin gesehen haben, sie gehen einem nahe, wenn man sich ihnen aussetzt, wenn man sie an sich heranlässt. Sie berühren uns vielleicht mehr als die zum Teil doch sehr bekannten Bibeltexte. Was der Hebräerbrief kurz und knapp mit den Worten Tod und Opfer beschreibt, bekommt in den Bildern ein Gesicht. Jesus im Garten Gethsemane und wie er ringt um den Weg. Jesus vor dem feigen und machtgeilen Herzen und herzlosen und skrupellosen Vertretern des riesigen Imperium Romanums, Pontius Pilatus. Jesus verlacht, verspottet, gequält, ausgepeitscht von der Soldateska, einer Menge johlender und gefühlloser Gesellen. Jesus zwischen zwei brutalen Killern, Terroristen. Dann der Moment, wo ihm die Nägel durch die Hände getrieben werden. Schließlich hängt einer der beiden Mitgehängten an seiner Seite und sie kommen, was für eine skurrile Situation, ins Gespräch. Und dieser eine begreift, wer da neben ihm hängt. Und schließlich das leere Kreuz. Es ist vollbracht. Und dann wird Jesus noch vor Sonnenuntergang zu Grabe getragen. Viele Bilder und Szenen, die da noch fehlen, vor allem die, in denen Jesus vielleicht noch mehr litt, als er in den gezeigten Bildern ja körperlich leiden musste, durch die Peitschenhiebe, die Nägel, die Häme der Soldaten. Judas, der sich im Dunkeln davonschleicht, um den entscheidenden Tipp zu geben und ihn dann mit einem Kuss verrät. Er ist's, den ihr sucht. Petrus, Johannes und Jakobus, die nicht einmal eine Stunde mit ihm wachen konnten, beten konnten. Petrus, der ihn schmählich verleugnet. Bilder, Geschichten, Ereignisse, die schmerzen. Wenn wir ehrlich vor uns selber und anderen sind, Karfreitag ist kein Tag nach unserem Geschmack. Als Kind empfand ich diesen Tag als entsetzlich. So still, so traurig, irgendwie merkwürdig. Und das, obwohl meine Eltern daraus kein besonderes Trauerspiel machten, aber ja, Karfreitag ist eben ein stiller Feiertag. Die Diskos müssen ab 0 Uhr schließen, da fängt normalerweise die Party erst so richtig an in unserer Zeit heute. Karfreitag ist der Feiertag der Protestanten, so sagt man gemeinhin. Und doch ist er so unbeliebt, so sperrig. Wir Christen, auch wir protestantischen Christen, tun uns schwer mit diesem Tag. Wie können wir da von Nichtchristen verlangen, ihn zu beachten? Vielleicht denkt ja auch der eine oder andere unter uns, warum müssen wir uns eigentlich immer immer wieder dieses Leiden Jesu vor Augen stellen, müssen wir diesen Tag so begehen. Feiern. Ja, kann man da überhaupt von Feiern sprechen? Heißt ja gemeinhin Feiertag. Ist das nicht eher ein Erleiden, ein Leidenstag? Und genügt das Leiden nicht, und dass uns Tag ein, Tag aus über die Mattscheibe ins Haus flimmert? Aus allen Ecken dieser Erde? Dass uns auch hier in der doch noch recht behüteten fränkischen Schweiz trotzdem an vielen Stellen begegnet? Dietrich Bonhoeffer hat geschrieben, wir müssen uns immer sehr lang und sehr ruhig in das Leben, Sprechen, Handeln, Leiden und Sterben Jesu versenken, um zu erkennen, was Gott verheißt und was er erfüllt. Gewiss ist, dass im Leiden unsere Freude, im Sterben unser Leben verborgen ist. Gewiss ist, dass wir in dem allen in einer Gemeinschaft stehen, die uns trägt. Aber warum musste Jesus so leiden? Was ist das eigentlich für ein Gott, der ein Opfer braucht, um vergeben zu können? Was ist das für ein Gott, der sich nur mit den Menschen versöhnen kann, wenn sein eigener Sohn sich dafür opfert? Fragen vieler Menschen, und das nicht erst heute. Ein großer Theologe des Mittelalters, Anselm von Canterbury, widmete dieser Frage ein ganzes Buch unter dem Titel Cur Deus Homo, warum Gott sterben musste. Seit Menschengedenken werden Tiere oder sogar Menschen geopfert, um Gottes Wohlwollen zu erlangen. Aber ist das der Gott, den die Bibel uns vorstellt, der Gott der Liebe, der Vater Jesu Christi? Und eine kurze, klare und knappe Antwort: Nein. Nein. Nicht wegen Gott musste sein Sohn sich opfern. Es ist nicht Gottes Zorn, der durch Jesu Opfer besänftigt werden muss. Dieses Gottesbild ist ein vorchristliches, aus anderen Kulturen und Religionen leider in unsere christliche Religion, in unseren Glauben eingedrungen. Aber es beschreibt nicht den Gott der Bibel, nicht den Vater Jesu Christi. Nein, der Mensch ist Grund für Jesu Opfer. Kaiphas, Pilatus, Judas, wir fordern sein Opfer. Ja, wir brauchen sein Opfer. Unser Leben ist gebrochen. Wir erleben es doch Tag für Tag. Sicher, es gibt auch erhebende Momente, wunderbare, beglückende Stunden, aber eben auch die dunklen Momente. Sicher gibt es Liebe und Gemeinschaft, die aufbaut, die schön ist, in der man Geborgenheit erlebt. Aber eben auch schwelende oder offene Konflikte. Streit, der nicht beseitigt wurde. Familienangehörige, die unversöhnlich miteinander oder besser gesagt nebeneinander herleben. Und am Ende, ja am Ende des Lebens, eines jeden Lebens gibt es dieses dunkle Loch des Todes, in das jeder ganz alleine gehen muss. Die Kreuzwege des Lebens gehen wir alle ganz allein, so hat Reinhard May in einem Lied gedichtet. Die Menschen wollen Gerechtigkeit. Wir wollen doch, dass gesühnt wird, wenn jemand einem anderen einen Schaden zugefügt würde. Wir halten es doch kaum aus, dass anderen oder gar uns selbst Ungerechtigkeit widerfährt. Was ist mit einem Hitler, der sich einer Anklage und der menschlichen Gerichtsbarkeit durch Selbstmord entzogen hat? Wenn es einen Gott gibt, dann möchten wir doch, dass er, wie alle die anderen Diktatoren, Kriegstreiber, Massenmörder für ihre Taten verantwortlich gemacht werden, dort vor diesem Gott. Dass doch Tyrannen, auch wie Stalin oder Kim Jong-il, Terroristen wie Führer der IS oder der Al-Qaida, wenn schon nicht eben in dieser Welt, dann doch bitteschön vor einem himmlischen Gericht zur Rechenschaft gezogen werden. Von Sünde und Schuld reden wir allerdings in unserer Zeit wenig und ungern. Und doch suchen wir immer nach Sündenböcken. Wir suchen Sündenböcke auch, vor allem für das, was wir selbst verbockt haben, woran wir zumindest eine Mitschuld tragen. Wir können es nur ganz schwer aushalten, Fehler einzugestehen, Schuld auf uns zu nehmen. Und das steckt ganz tief in uns drin. Warum sonst haben uns manche Psychoanalytiker und Therapeuten über Jahrzehnte unsere Schuldgefühle ausreden und wegtherapieren wollen? Sie haben sie als Schuldkomplexe bezeichnet. Sie haben behauptet, es gäbe überhaupt keine Schuld. Sie werde uns nur eingeredet, um uns klein zu halten, um uns am Gängelband der Kirche oder anderer Mächtiger zu halten. Die von Geheimdiensten und kriminellen Vereinigungen abgerichteten Killer, deren Gewissen durch Gehirnwäsche getötet wurden, zeigen im Extrem, dass das geht. Aber auch, welche Folgen das hat. Und ich behaupte, die Amokläufe mancher junger Menschen oder auch die Gewaltattacken in den U-Bahnen, wie wir sie in den letzten Jahren schon regelmäßig erleben müssen, sind Folge einer solchen Denkweise, die sich eben komplett überall in unserer Gesellschaft auswirkt. Man muss nur hinschauen, statt wegzuschauen. Wo es keine Schuld mehr geben soll, da fallen alle Orientierungspunkte weg. Das Gewissen hat dann kein Koordinatensystem mehr, an dem es sich orientieren soll. Wenn es keine Schuld mehr gibt, dann gibt es auch kein Richtig und kein Falsch mehr, kein Gut und kein Böse. Dann bin ich selbst der Maßstab aller Dinge. Dann entscheidet sich allein an meinem Wohlergehen, was richtig und was gut ist. Aber, und das gehört dann unweigerlich dazu, ich erfahre auch keine Geborgenheit mehr. Weil ich im ständigen Kampf lebe, mich ständig nach allen Seiten absichern muss, weil die anderen neben mir ja genauso leben. Liebe Schwestern und Brüder, wir leben in einer Welt und diese Welt und ihre Entwicklungen gehen nie spurlos an uns vorüber. Wir als Christen, wir als Kirchen sind doch keine Insel der Seligen. Und wie gesagt, es steckt ja auch zutiefst in uns allen drin. Tief in uns ist da eine Kraft, die uns daran hindern möchte, Schuld einzugestehen. Eine Kraft, die mich davon abhalten will, überhaupt den Gedanken zuzulassen, dass ich nicht tun und lassen kann, was ich für richtig halte. Aber ich kann die Maßstäbe nicht selbst festlegen. Setzen, weil das Chaos zur Folge hätte. Weil sich dann das Prinzip Darwins endgültig durchsetzt, allein der Stärkere überlebt. Weil der Mensch dann wirklich zum Tier wird. Und obwohl uns der Verstand das ja eigentlich aufzeigt, scheint diese auf sich und das eigene Wohl fixierte Sicht immer mehr in unserer Gesellschaft Überhand zu nehmen. Die Bibel nennt diese Kraft schlicht und einfach und sehr treffend Sünde. Immer wieder wurde und wird diese Kraft verharmlost. Wir sind alle kleiner Sünderlein, war immer so, so hieß schon vor Jahrzehnten ein Karnevalsschlager. Der eben schon angesprochene Anselm von Canterbury schreibt in seinem Buch Cur Deus Homo: Du hast noch nicht bedacht, wie schwer die Sünde wiegt. Diese Kraft der Sünde ist nicht durch Gesetze, nicht durch Härte allein zu besiegen. Das zeigt uns ja der erste Bund. Israel konnte durch das Gesetz nicht wirklich gerettet werden. Der Sündenbock, auf dem man alle Schuld auflucht, einmal im Jahr musste er in die Wüste geschickt werden, aber eben jedes Jahr aufs Neue. Und kann so ein kleines Böcklein tatsächlich alle von uns geschossenen Böcke, alle von uns innerhalb eines Jahres begangene Schuld tragen? Und selbst wenn das so wäre, die Macht der Sünde bliebe ja ungebrochen. Und sie treibt unsere Welt in einen Strudel von Hass, Streit, Gewalt, Kriegen. Und sie treibt den Einzelnen, dich und mich, in den Tod. Denn der Tod ist die Folge der Sünde. An anderer Stelle nennt die Bibel diese Kraft mit einem Personennamen: Teufel. Seine Macht ist die Macht der Sünde und sein Erfolg ist der Tod des Menschen, der Tod ohne Hoffnung. Der Tod, der den Menschen endgültig auf das festlegt, was er in seinem Leben gelebt hat, was sein Leben bestimmt hat. Oder mit den Worten des Predigttextes, steht noch da oben, wie es dem Menschen bestimmt ist, ein einziges Mal zu sterben, worauf dann das Gericht folgt. Im Himmel wartet eben nicht nur auf Hitler und Stalin und wie die Scheusale der Weltgeschichte auch alle heißen mögen, ihre Schuld. Nein, dort wartet auch meine Schuld auf mich. Bis dahin reichen meine Übertretungen, die Böcke, die ich schieße in meinem Leben. Und das macht sie unerreichbar für meine wohlgemeinten Guttaten. Sünde braucht Sühne. Schuld muss bezahlt werden. Ich fordere das. Wir brauchen das. Das ist ein der Schöpfung inneliegendes Prinzip. Und das hat natürlich dann auch damit zu tun, dass Gott gerecht ist. Und dass er will, dass jedem Lebewesen sein ihm von Gott zugestandenes Lebensrecht bekommt, dass darin Gerechtigkeit herrscht. Aber es geht nicht darum, ihn zu besänftigen, sondern es geht darum, den Menschen, der Schöpfung, Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Und wir brauchen Befreiung von dieser Macht in uns, der wir selbst eben nicht Herr werden. Sünde ist letztlich des Menschen ständiger Widerstand, Aufstand gegen Gott. Und Jesus opferte sein Leben, damit diese Macht der Sünde gebrochen wird. Damit wir unsere Schuld eben nicht mehr verdrängen müssen, weil wir wissen und erfahren dürfen, im Himmel ist sie schon längst getilgt. Und damit diese zerstörte Beziehung zu Gott geheilt und wiederhergestellt wird. Jesus ist Mensch geworden wie wir. Er ist uns in allem gleich geworden, um uns darin Gottes Liebe zu zeigen und um uns vorzuleben, dass wir tatsächlich Gott vertrauen können, dass er es gut mit uns meint, dass er diese Liebe ist und dass diese Liebe unser Heil bewirkt, dass er eben nicht besänftigt werden muss, dass er kein Opfer von uns will, sondern allein unser Vertrauen, allein unsere Gegenliebe. Die Macht der Sünde musste gebrochen werden durch einen Menschen, der ihr nicht erliegt, der ihr widersteht, der sie besiegt und der dennoch die Folge der Sünde, den Tod, erleidet. So wird eben auch der Tod entmachtet als das Endergebnis unseres Lebens. Am Kreuz starb Jesus Gott verlassen. Ein für alle Mal, damit wir nicht Gott verlassen sterben müssen und eben Gott verlassen bleiben müssen. Hapax, so heißt das da im Griechischen mit einem kurzen Wort, was wir mit mehreren ausdrücken. Ein für alle Mal. Und dieses Wort Hapax stand an der Stirnseite des Predigerseminars in Finsterwalde, dessen Direktor Dietrich Bonhoeffer war. Hapax, ein für alle Mal. Er trug die Strafe, die eigentlich wir verdient hätten, ich verdient hätte. Ist das ein grausamer Gott, der es aushält, dass sein eigener Sohn sich von ihm verlassen fühlen muss, damit die Menschen nicht Gott verlassen sterben und auf ewig bleiben müssen? So viel liegt ihm an dir, an mir, an jedem Menschen. Das können wir uns doch eigentlich nicht oft genug sagen lassen, oder? Jesus entmachtete am Kreuz Sünde, Tod und Teufel. Das ist ein altes Bekenntnis der Christenheit. Jesus vergibt, erlöst, befreit. Neues Leben wird möglich. Ein Leben im Vertrauen zum Vater im Himmel. Das Misstrauen, das uns so beseelt hat, es wird verwandelt, umgewandelt in Urvertrauen, das, was uns eigentlich mal ausgezeichnet hatte, was Kleinstkinder noch zeigen ihren Eltern gegenüber. Die Macht der Sünde ist gebrochen. Und das ist das Ziel, das Gott verfolgt, dass möglichst viele Menschen ihr Leben in die Hand ihres Schöpfers legen, dass sie an der Hand des Schöpfers durchs Leben gehen, dass sie Hand in Hand mit dem Schöpfer arbeiten. Gott möchte, dass du dein Leben in seine Hand legst, dass du mit ihm Hand in Hand arbeitest. Dafür ist Jesus Christus gestorben. Und deshalb können wir Karfreitag tatsächlich feiern. Amen.